the Oscar goes to.
And the Oscar goes to.
And the Oscar goes to.
And the Oscar goes to.
Hi, excuse me. Could you show me the way to Paris?
No. This is not Paris. This is like more the Hollywood version of Paris.
Sorry, I'm a tourist. What the hell are you talking about?
You are actually in the Hollywood studios and not in real Paris. Sorry.
What? Und jetzt stellt man sich vor, die ganzen Musicalbühnen gehen nach oben und alle fangen an zu tanzen und zu singen. Und das ist 1:1 ein Amerikaner in Paris. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode von Philipp und mir zu Oscars Liste, dem Podcast, der euch durch die Oscar-Filme leitet.
Was ist ein Anfang? Es war nicht,
das ist doch ein,
war nicht ein
showmäßiger Anfang. Nee, es war sehr improvisiert. Was sich übrigens Musicals auch mal angewöhnen könnten, ein bisschen mehr zu improvisieren. Vielleicht sind sie dann ein bisschen kürzer.
Ja, das stimmt. Aber ich glaube, bei diesen ganzen Überinszenierungen, was Tanz und so angeht, wenn man da anfängt zu improvisieren, dann wollen wir das, glaube ich, danach nicht mehr angucken, weil ich glaube, dann wird es eher noch länger. Dann hat man da 2 Stunden improvisierten Stepptanz.
Noch länger. Und damit haben wir schon gesagt, wir sind angekommen im Jahr 1952, Oscar-Veranstaltung 52. Ein Amerikaner in Paris hat den Oscar für den besten Film gewonnen. Und es ist der 2. Farbfilm, der je einen Oscar gewonnen hat, Philipp. Na, welcher war der 1?
Ja, Im Winde verweht, das weiß ich doch noch.
Oh, das weiß doch ein Cineast wie du auf jeden Fall. Mhm. Und jetzt haben wir ultraknallige Farben. Ich dachte kurz so, wow, ich habe mein Leben lang nicht richtig gesehen, bis ich diesen Film gesehen habe, weil Farben wurden hier so eingesetzt, wie, glaube ich, noch nie in meinem Leben zuvor. Und ich schaue gerade aus einem Fenster, wo überall Schnee liegt. Deshalb liegt die Vermutung nahe, dass ich eh nur schwarz-weiß gerade sehe.
Ja, gefühlt ist man gerade in so einem Schwarz-Weiß-Film, ne? Also man muss sagen, dass gerade unsere Situation der Aufnahmen ist gerade so das Gegenteil von der Filmsituation. Das heißt, im Film wird die ganze Zeit rumgetanzt, alle springen rum, alle schreien auch irgendwie voller Freude die ganze Zeit. Ja, es klingt jetzt schlimm, ne? Aber wir sitzen recht früh morgens, ist gerade, glaube ich, es wird gerade hell. Leider auch nicht im selben Zimmer. Und wenn man wirklich aus dem Fenster guckt, wegen dem Schnee, sieht es aus wie schwarz-weiß. Also wenn wir jetzt nicht gleich anfangen zu singen und halt auch wieder Stepptanz aufzuführen, dann ist es keine 1:1 Übersetzung dieser ganzen Filmwelt, aber das ist ja auch irgendwie ganz schön, wenn man den Film guckt, da kommt so viel Freude bei rum, dass es den, finde ich, sogar recht kurzweilig macht, obwohl handlungstechnisch gar nicht so viel passiert.
Ganz viel Freude, aber auch ganz viel Verwunderung, denn wo du den Stepptanz schon erwähnst, muss ich sagen, ich verstehe diese Sportart nicht ganz und ich glaube, das ist das Gefakteste, das ist mehr als Fake News gefaked, weil ich habe die Stepptanzschritte sehr ausführlich beobachtet von Gene Kelly und ich muss sagen, ich habe viel mehr Klicken gehört, als er seine Füße bewegt hat.
Ja?
Ich glaube, da wird einfach irgendwie so ein Klickton drüber gelegt und die springen da irgendwie rum und dann ist das der berühmte Stepptanz, den wir alle lieben gelernt haben.
Ja, aber weißt du, ob das beim Stepptanz nicht eh so ist, dass da irgendwie in den Schuhen irgendwelche Lautsprecher haben und dann irgendwelche Knöpfchen drücken und dann kommen einfach die ganze Zeit Klickgeräusche.
Das wäre so geil, wenn einfach wirklich im Wikipedia-Artikel steht, ja, Stepptanz ist einfach nur gefaked. Ja. Und es hat halt nie jemand was anderes behauptet, aber alle glauben, dass das voll die außergewöhnliche Sportart ist. Nee, aber Respekt, also kein Disrespect an dieser Stelle an Stepptänzer dieser Welt. Das ist echt crazy. Dazu kommen wir eh gleich, weil es gibt einige crazy Szenen, wie du es schon erwähnt hast, sehr freudig und happy inszeniert. Aber um was geht's überhaupt, Philipp? Mm. Was passiert in einem Film, der ein Amerikaner an Paris heißt?
Genau das, was der Titel sagt. Es passiert auch nicht wirklich viel. Man kann es, glaube ich, einigermaßen kurz fassen. Und zwar geht es um Jerry. Und Jerry ist eben so ein amerikanischer Kriegsveteran, der nach dem Krieg anscheinend in so eine kleine Midlife-Crisis gerutscht ist und sich dann in Paris neu erfinden will. Da wird er dann halt zum Straßenkünstler, also einer von diesen zahlreichen Leuten, die da auf der Straße ihre Bilder ausstellen und verkaufen wollen, Bilder auch meistens von Paris, also so romantische Darstellungen von Kanälen und Straßen. Das Dumme ist, dass ihm nicht wirklich jemand die Bilder abkaufen will. Bis dann eben, wie heißt die, Milo oder Milo?
Sie ist Amerikanerin, deswegen Milo.
Genau.
Es gibt aber auch den einen Typen von This Is Us, moderne Serie, wo der Hauptdarsteller Milo heißt und männlich ist. Deswegen sagen wir mal Milo.
Milo, okay. Genau, Milo ist irgendwie total begeistert von seinen Bildern und man bekommt recht schnell das Gefühl, dass sie nicht nur begeistert von den Bildern ist, sondern auch von Jerry selbst. Und sie ist halt, ihr geht's sehr gut. Sie hat scheinbar sehr, sehr viel Geld und ist auch, glaube ich, ziemlich gut in diese Pariser Kulturszene, ich sag mal, eingebettet, lebt da gut drin und bringt Milo da halt immer mehr rein. Der profitiert auch ziemlich von ihr, aber die Gefühle erwidert der irgendwie nicht so wirklich. Das liegt auch daran, dass er sich dann recht schnell in eine Dame namens Lise verliebt und die auch wirklich stalkt. Also die will ihn am Anfang gar nicht. Aber Milo ist irgendwie so heiß auf sie, dass er wirklich gar nicht aufhört, sie anzurufen, dann bei ihr auf der Arbeit vorbeischaut. Und naja, einigermaßen komische Moral ist, dass Lise sich durch diese ganzen Versuche dann auch in Milo verliebt. Und ja, man kann sich vorstellen, wie es endet, obwohl Lisa eigentlich verlobt ist und einen Typen namens Henry heiraten soll, kommen am Ende dann Milo und Lise zusammen. Und ich glaube, das passiert in den letzten 2 Filmminuten, weil der Film sich vor 20 Minuten oder so für so eine Traumszene Zeit nimmt, wo einfach nur getanzt wird und wo alles ein bisschen surreal wird. Und dann in den letzten 2 Minuten fällt den Filmemachenden anscheinend noch ein, ja, da war ja auch eine Liebesstory. Die führen wir jetzt nochmal schnell in einer Miniszene zu Ende, bevor der Abspann kommt. Und das war die Handlung.
This is Paris. And I'm an American who lives here. I'm a painter. All my life, that's all I've ever wanted to do. Brother, if you can't paint in Paris, you better give up and marry the boss's daughter. Oh, I have a lot of good friends in Paris. A lot of very good friends.
And I am one of them. I'm a concert pianist. That's a pretentious way of saying I'm unemployed at the moment. I like Paris. It's a place where you don't run into old friends, although that has never been one of my problems. Strangely enough, I made a friend over here once. I worked for him. His name was Henri Borel. You know, the French music hall star. Do you remember him?
I remember, because that is me.
Begin today, you'll find it nice. The quickest way to paradise.
I'll build the stairway.
She's an exciting girl. She's like a sunbeam. When she walks down the street, everybody feels a little better.
C'est formidable!
C'est magnifique!
Wonderful. It's marvelous. She should care for me.
Paris is a mood, a longing you didn't know you had until it was answered. Paris is like, it's like love or art or faith. It can't be explained, only felt.
F. Scott Fitzgerald hat mal gesagt, the best of America drifts to Paris. Oder Paris. Ich glaube, die Amerikaner sagen Paris. Obwohl, sagt man Paris oder Paris, weil Paris ist ja eigentlich verknüpft auf ewig mit Paris Hilton.
Das damals heißt, schon.
Nur noch Paris bleibt frei.
Da schon, ja. Also man wusste also damals schon, irgendwann wird sie kommen. Also dürfen wir nicht Paris sagen.
Ja, aber jetzt, es kann ja auch sehr explizit werden, sehr schnell, weil wenn man sagt, hey, I spend one night in Paris, dann gibt es ja auch die Möglichkeit zu 100%, dass du eigentlich diesen schmutzigen Film meinst.
Ja, ich glaube, dass der normale Amerikaner wird Paris sagen, aber Jerry, weil er ja halt so ein Pariser Künstler geworden ist, würde wahrscheinlich sagen Paris.
Ja, ich, es ist auch so ein Wort, wo ich mich immer so ein bisschen, wo man sich so elitär fühlt, wenn man Paris sagt. Weil man versteht, das ist so, wie man weiß, dass Nike eigentlich Nike ausgesprochen wird und das auch so durchzieht in seiner Umgebung. Ja, ich habe mir neue Nike-Schuhe geholt und alle so, wow, Er sagt Nike.
Ist auch ein bisschen, ist mit Städtenamen allgemein so ein Ding, ne? So wie Leute auch, in Englisch sagt man Edinburgh oder beziehungsweise im Ausland.
Edinburgh.
Wenn man sich ein bisschen cooler vorkommt, dann sagen manche Leute so Edinburgh. Wenn man dann aber in Edinburgh selber ist, dann checkt man einfach, dass jeder, wie du gerade gesagt hast, sagt Edinburgh und fühlt sich dann ganz erlesen und ganz erleuchtet und als was Besseres als jeder, der irgendwie sagt Edinburgh und denkt, schaut eben quasi einfach auf die Leute herab, die es nicht richtig sagen. Das ist so ein Ding bei Städtenamen.
Sagst du es dann extra falsch oder bleibst du korrekt, weil, ja, man sagt es halt so.
Na, ich habe irgendwie gar keine Linie. Also ich glaube, in Edinburgh würde ich dann auch, wie die Leute da sagen, Edinburgh. Aber ansonsten, was irgendwie in der Situation passt oder vielleicht auch, was die anderen vorher gesagt haben. So ein Mitläufer-Ding.
Ja, ne, man fühlt sich direkt irgendwie so abgehoben, obwohl es ja nur ein Stadtname ist. Mhm. Das geht mir mit australischen Städten auch so. Also Melbourne oder Brisbane, das sind Städte, die du nicht so aussprichst, sondern du sagst eigentlich, du nuschelst es so weg wie bei Edinburgh. Du sagst Melbourne oder Brisbane. Also das ist irgendwie witzig, dass man, was man eigentlich nur weiß, wenn man mal eine halb gute Wissensshow auf im ZDF gesehen hat, aber oder wenn man da war, aber natürlich jetzt kein Wissen, was einen viel smarter macht. Ja. Aber vielleicht der Oscar-Fun-Fact der Woche, den ich mir für letztes Mal schon aufgeschrieben habe, weil ich mir dachte, wir könnten ja mal eine Kategorie etablieren, wo wir einfach allgemeine Fun-Facts raushauen. Mhm. Und dann ist der Platz dafür nicht gewesen, weil wir extrem guten Content rausgehauen haben. Aber
ja,
ich stimmt so. Und ich wollte ihn jetzt noch kurz mitteilen, denn wer hat das Thema auch schon mal von dem Mann, die besten Jahre unseres Lebens. Wir erinnern uns an den Herren, der im Weltkrieg seine beiden Hände verloren hat und der dann auch im Film jemanden gespielt hat, einen Veteran, der keine Hände mehr hat, logischerweise. Und das war der einzige Mensch, der seinen Oscar zu Lebzeiten verkauft hat, ne?
Ja, ich erinnere mich. Einen seiner beiden Oscars. Ich glaube, den Ehren-Oscar nicht, aber den anderen Oscar hat er verkauft, ja.
Genau, für einen Obolus, für, ich glaube, nicht mal so viel, 60.000 oder so.
Ja, das
also
war
umgerechnet.
Set-Story, ja.
Genau, und eigentlich musst du aber ein Formular unterzeichnen, in dem geschrieben steht, dass der Gewinner eines Oscars diesen nicht verkaufen darf. Und ihn, also wenn er ihn abgeben möchte oder was, dass er ihnen der Academy für $1 anbieten muss.
Was?
Also die Academy ist so, hat sozusagen ein Kaufrecht und das liegt bei einem Euro oder bei einem Dollar.
Ja,
also
nicht?
Hat er wahrscheinlich das Gesetz gebrochen
und hätte
so eigentlich ins Gefängnis wandern müssen.
Ja, krass. Ja, es ist so dumm, ne, weil diese 1-Dollar-Regel ist ja dann im Endeffekt nur zur Show, weil wer wird das halt machen? Obwohl, andererseits kriegt man dann bei irgendwelchen Trivia-Seiten einen Eintrag, dass man der erste Darsteller ist, der den für $1 an das Komitee zurückverkauft hat. Also wenn einem das mehr wert ist als die Statue.
Aber das machen schon ein paar. Hier, Peter Jackson oder Steven Spielberg hat mal den Oscar von einer sehr großen Persönlichkeit gekauft, nachdem diese verstorben ist. Der Name wird in der nächsten Folge nachgereicht. Und er hat den gekauft und dann der Academy gegeben, also fürs Museum, dass er dahingestellt werden,
ja, okay,
weil es Filmgeschichte ist. Ah. Also es gibt ein paar Filmemacher, die Ehrenmänner sind und genug Geld auf dem Konto haben. Ich wollte noch ein Zitat zu Ende erzählen.
Ja.
The best of America drifts to Paris. The American in Paris is the best American, hat mal F. Scott Fitzgerald gesagt. Und wenn es jemand wissen sollte, dann er, der auch sehr viele gute Sachen fabriziert hat. Philipp, warst du schon mal in Frankreich, Paris?
Ja.
Was hältst du von dieser Stadt?
Ich mag es nicht so gerne. Also man muss es noch 10-mal erwähnen, dass Paris in echt, klar ist, auch in unserer heutigen Zeit, aber man liest es auch überall, ist nicht das Paris, was wir da im Film sehen. Aber ich finde, wenn man vor allen Dingen durch Paris durchfährt und jetzt vielleicht nicht hinfliegt oder so, dann fährt man halt auch durch diese unglaublich riesigen Vorstadtregionen. Und die spiegeln halt so gar nicht wieder, was Paris widerspiegelt. Also da ist es nicht unbedingt schön. Es ist auch irgendwie mehr Armut als Reichtum, um es mal so zu sagen. Und aus den Gründen mag ich Paris eigentlich nicht so gerne. Das ist mir dann irgendwie einfach zu viel und zu erdrückend. Und zu viel Hochkultur im Inneren, aber nicht Hochkultur außen drumherum, weil es halt auch einfach nicht möglich ist. Und ja, ist nicht so meine Lieblingsstadt. deine schon. Habe ich jetzt mit was gebrochen, was du immer verehrt hast?
Ich weiß nicht, ob da irgendein Atomkraftwerk in der Nähe von Paris steht, aber die haben die größten, genverstrahltesten Ratten da rumlaufen, dass ich wirklich dachte, als ich da mal in Paris war und auf der Wiese abgehangen habe, wie die Kids sagen würden, vor dem Eiffelturm, dass ich dachte, dass ein Hund von einem Gebüsch zum anderen rennt, bis ich das ein zweites Mal beobachtet habe. Und das war einfach die fetteste Ratte, die aber erschreckend schnell sprinten konnte, die ich je gesehen habe. So, die Ratten in Kombination mit den Hütchenspielern, die vielleicht die besten Schauspieler aller Zeiten sind, ich würde es gerne mal in den Raum stellen, war schon sehr fasziniert. War sehr faszinierend. Also das ist echt, ich habe mich bestimmt eine halbe Stunde hingestellt bei diesen Hütchenspielern, die ja eigentlich nur mit sich selbst spielen. Also die zwei Leute aus den eigenen Reihen setzen dann ja selber Geld. Das weiß natürlich niemand, der nicht länger als 10 Sekunden da steht. Aber die setzen ja selber Geld und verlieren dann, damit gezeigt wird, hey, man kann Geld gewinnen.
Ja,
die gewinnen dann, genau. Und dann, nach 10 Minuten, rennen die plötzlich los, weil die schon riechen, dass die Polizei kommt, bevor es andere irgendwie merken.
Schneller als die Ratten. Ja.
Und du hast vollkommen recht, das ist eine ganz andere Zeit. Es gab ganz am Anfang zum Film eine Szene, wo der Triumphbogen gezeigt wurde. Und ich dachte mir nur so, das muss aber echt schon lange her sein, weil da mittlerweile über ein Zaun drumherum steht und ein Kreisverkehr des Todes entstanden ist und du da nur über eine Unterführung hingeraten kannst, die aber, wenn du da abschließend rein möchtest, 12 Euro pro Überquerung kostet, also pro Eintritt.
Krass.
12 Euro dafür, dass du einfach den überteuersten Kreisverkehr der Welt siehst. Und ja, natürlich sieht das ganz cool aus. Es gibt einige Dinge, die cool in Paris aussehen, aber das Ganze drumherum, also das ist irgendwie, wenn du so Goldklümpchen im Schweinehaufen irgendwie vermischen lässt. Mhm. Und klar, da gibt es ein bisschen Gold, da glänzt es ein bisschen, aber da ist auch echt viel Dreck dabei.
Ja, und es ist halt, also Paris ist auch wirklich teuer, muss man auch sagen. Aber ich muss gerade die ganze Zeit, als du über die Ratten geredet hast, in New York gibt es auch diese gefühlt genmutierten Eichhörnchen, die, ja. Wo du dir beim ersten Mal denkst, so, oh, ein Eichhörnchen hier so in der Großstadt, das ist ja cool. Und dann nach irgendwie ein paar Stunden siehst du halt überall diese Rieseneichhörnchen und merkst so, dass es vielleicht schon ein bisschen mehr als cool ist, vielleicht schon ein bisschen mehr Richtung Plage. Aber man muss ja jetzt nicht alles schlecht reden. Es ist ja schön, wenn man Tiere in einer großen Stadt hat. Also auch
wenn
die Ratten.
Wenn die sich aber mal zusammentun würden, weißt du, wenn die Evolution zuschlägt und die mal sagen, hey Leute, wir sind eine Gruppe und wenn wir zusammen die Menschheit ausrotten wollen, dann kriegen wir das hin.
Klingt auch wieder nach einem Hollywood-Film. Aber ich habe noch...
Ich muss noch schnell einen Funfact loswerden. Weißt du, also diese Eichhörnchen, die sind ja nicht nur sehr groß in New York, die sind ja auch relativ aggressiv. Weißt du, warum das so ist?
Nee. Haben Hunger?
Also im Central Park gibt es einige Leute, die auch einfach gerne mal rauchen. Und wenn die ihre Zigarettenstümmel loswerden wollen, so war es jedenfalls damals, dann haben die einfach auf den Boden geschmissen oder einfach halt irgendwo hingeschmissen, anstatt in den Mülleimer. Und Eichhörnchen haben das halt dann irgendwann mal als Nahrung verstanden und daran rumgenuckelt an den Stümmeln und haben halt noch ein bisschen Nikotin mit aufnehmen können und wurden davon nikotinabhängig. Und wenn die eben keine Zigaretten haben, dann sind die total aggressiv.
Krass. Also irgendwie lustig, aber auch irgendwie tragisch so ein bisschen, ja.
Irgendwie tragisch. Ich wollte dich aber nicht unterbrechen, Philipp.
Ja, ey, ich wollte den krassesten Fact überhaupt raushauen. Also für uns persönlich wahrscheinlich der krasseste Fact. Ich habe das gelesen und ich war so, what? Und der betrifft die Darstellerinnen. Und zwar, wir haben ja jetzt, wie gesagt, einmal Milo, die erste Verehrerin, und dann einmal Lise, das ist die Partnerin, die es am Ende wird. Und Milo wird gespielt von Nina Foch, wahrscheinlich falsch ausgesprochen. Und die hat...
Sie ist Österreicherin, das ist total...
Wirklich, Und die hat viele Gemeinsamkeiten mit Leslie Caron, und zwar, das ist die Darstellerin von Lise. Und zwar sind sie halt natürlich beide weibliche Darstellerinnen in diesem Film. Beide spielten aber auch wirklich noch bis ins hohe Alter Schauspiel. Und ich glaube, beide hat man in den 2000er Jahren dann auch noch in Gastrollen in Crime-Serien gesehen, die wir auch noch kennen. Also ich glaube, bei Nina Foch war es CSI oder Navy CIS. Bei Leslie Caron war es Law and Order Special Victims Unit. Und dafür hat sie tatsächlich einen Emmy als beste Gastdarstellerin direkt bekommen. Sie spielte da ein Vergewaltigungsopfer. Beide waren dreimal verheiratet. Aber der Unterschied ist, dass Nina Foch 2008 mit 84 verstorben ist. Und Leslie Caron lebt einfach noch. Die erste Darstellerin, soweit ich das jetzt weiß, ja, die noch lebt. Und die ist halt auch 89 und nicht irgendwie 125, weil sie im Film erst 20 war. Und ich habe das gelesen und ich war, also leider erst gestern Abend, sonst hätten wir da vielleicht was vorbereiten können. Und ich war einfach so, what? Wir sind mittlerweile bei einem Jahr angekommen, wo wir wirklich eine Hauptdarstellerin haben, die jetzt noch lebt und sogar auch, glaube ich, noch aktiv ist im Biss. Und ja, total cool. Ich glaube, sie wohnt seit 2013 in England. Bin mir nicht sicher, ob sie nochmal umgezogen ist. Die besitzt aber auch die amerikanische Staatsbürgerschaft, weil, also ihrer eigenen Aussage nach, wollte sie rechtzeitig bekommen, um für Barack Obama zu stimmen damals. Also auch wieder irgendwie eine sympathische Dame. Die erste Frage meiner Mitbewohnerin, als ich meinte, dass sie noch lebt, war dann, guck mal nach, ob die schon gegen Corona geimpft ist. Habe ich aber leider nicht gefunden.
Aber mein Mind was also blown. Das war echt crazy, als ich es gesehen habe. Und ich habe mich echt schlecht gefühlt auch, weil wir hatten ja mal das Versprechen abgegeben, dass wir den ersten Menschen, der noch lebt und der in einem Oscar-Film mitgespielt hat, eine größere Rolle, dass wir die Person hierher holen. Und das haben wir natürlich getan. Ein kleiner Ausschnitt aus unserem Gespräch, in Anführungszeichen, mit Sternchen versehen, denn das ist nicht wirklich unser Gespräch und wir werden jetzt nicht verklagt, weil es nicht so ist, mit Leslie Caron.
You know, the stars of Hollywood in those days used to be so well trained to be groomed. And I think maybe now they don't anymore.
Right.
Because you're supposed to look like everyone else.
Und ich muss übrigens auch sagen, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich fand ihre Rolle nicht so geil und dazu kommen wir gleich. Also sie spielt Lise, wie du ja schon gesagt hast, die dann Jerry es angetan hat. Und also ihre Rolle fand ich nicht so geil, darüber reden wir gleich, wie ich eben schon gesagt habe. Und sie als Person aber, nachdem ich über sie was gelesen habe, fand ich relativ cool. Also sie hat dann wirklich, sie ist ja immer noch aktiv und sie hatte vor ein paar Jahren ein Interview in der Morning Show The Morning von ITV in London. Und da wurde sie halt so über ihr Leben gefragt und wie es dann so lief und so. Und dann die Moderatorin war ein bisschen provokanter und hat gefragt, ja, so ganz am Anfang, also wie es ja gekommen ist, Ein Amerikaner in Paris war ja ihre Debütrolle, das war ihre erste Filmrolle. Da muss schon einiges an Glück zusammenkommen, oder? Also Background, sie tanzte damals schon professionell Theater, Ballett. Ihre Familie bestand nur aus Tänzern. Und sie wurde dann während eines Ballettstückes von Gene Kelly, der eben die Choreo und die Regie hiermit verantwortet hat, entdeckt. Und halt gefragt, ob sie die Hauptrolle spielen möchte in seinem nächsten Film, Ein Amerikaner in Paris. Und sie hat dann darauf geantwortet, ja, natürlich, da war auf jeden Fall ganz viel Glück dabei, aber das Glück findet jeden ein paar Mal im Leben und das Einzige, was du machen musst, ist zuzugreifen. Und es war irgendwie so, also sie hat nicht gesagt so, nee, ich habe, das war alles nur ich, sondern sie hat gesagt, ja, es gibt auf jeden Fall Situationen im Leben, wo du nur von anderen abhängig bist, weil wenn Gene Kelly nicht in dem Moment in Paris gewesen wäre und sie beim Balletttanzen gesehen hätte, wäre es ja egal gewesen. Aber du musst dann auch sagen, hey, okay, der Typ reicht mir die Hand und ich nehme die jetzt und werde eine richtig krasse Schauspielerin. Und wie krass sie das geschafft hat, darüber können wir ja gerne mal jetzt reden. Wie fandest du denn die erste Rolle von Leslie Caron, die hier Lise gespielt hat, die Herzensbrecherin aus Paris?
Ja, Herzensbrecherin passt gut, weil ich war die ganze Zeit so ein bisschen irritiert, weil sie einfach unglaublich wenig redet. Und sie hat da so ihren einen mysteriösen Blick drauf. Und klar, sie erscheint halt mega interessant, weil sie so wenig redet. Aber also so richtig öffnen tut sie sich dann halt auch nicht im Laufe des Films. Und das hast du wahrscheinlich auch gelesen. Es lag wohl auch daran, dass sie einfach nicht so wirklich gut Englisch sprechen konnte. Ich finde, es funktioniert halt gut, ne? Weil vielleicht war das der Grund, aber wenn man das nicht weiß, denkt man sich so, oh, ist sie mysteriös. Aber irgendwie wirkt sie fast ein bisschen überschüchtern oder, also da sind halt Situationen, wo sie mal deutliche Ansagen machen sollte. Die macht sie auch ab und zu. weil sie halt teilweise auch einfach genervt ist von Jerrys 10.000 Flirtversuchen. aber oft steht sie auch einfach da und sagt gar nichts und wartet, bis Jerry wieder anfängt zu reden. Und man denkt sich so, Mädel, jetzt sag doch mal bitte was. Das geht doch nicht.
Oder anstatt was zu sagen, also in dem Moment, wo denn sie irgendwie einen herzzerreißenden Text wiedergeben sollte, dreht sie sich einfach um und fängt an zu tanzen. Also eigentlich diese ganzen Szenen, wo Dialog gehalten werden sollte, werden dadurch gelöst, dass 5 bis 10 Minuten gesungen und getanzt wird.
Ist auch eine Art des Ausdrucks. Also vielleicht ist es so eine Meisterin der Körpersprache. Aber Mimik wiederum hat sie ja nicht so viel. Also, will es jetzt nicht schlecht reden. Sie spielt das mimisch sehr gut, aber sie variiert da jetzt nicht viel mit ihrem Gesicht. Ja. Das klingt so böse, ja.
Wenn wir jetzt hier mal kurz wissenschaftlich rangehen wollen und die Chemie testen wollen zwischen Gene Kelly und Leslie Caron, dann weiß ich nicht, warum er sich für sie entschieden hat. Also sie tanzt mega gut. So für, wenn wir ehrlich sind, ist es ja auch größtenteils ein Tanz- und Musikfilm und kein Film mit der stärksten Story aller Zeiten, also storytechnisch. Und dafür hat der Film auch einen Oscar bekommen, also für das beste Drehbuch. War es jetzt nicht, aber klar, schöne Choreo. Fun Fact aber zum Drehbuch, das hat Alan J. Lerner geschrieben und der hat das irgendwann mal angefangen und hat es aber nicht so richtig durchgezogen. Also im Februar eines Jahres und bis zum nächsten Jahr hätte er es schreiben müssen und das war jedenfalls gewünscht und er hat es einfach nicht fertiggestellt und dann wurde ihm richtig Druck gemacht, einen Tag vor seiner Hochzeit und er hat es in einer 12-Stunden-Session beendet, dieses Drehbuch, bevor er geheiratet hat, also am gleichen Tag dann noch. Dafür hat er auch einen Oscar bekommen für diese Anekdote, okay, aber wenn wir ehrlich sind, die Story ist jetzt nicht die krasseste. Oder wie siehst du das?
Nö, gar nicht, aber also es ist jetzt mal wirklich so, dass ich das bei dem Film nicht als Kritik anbringen würde, weil ich finde, dass der so krass auf Stimmung und auch auf Bilder fokussiert ist, also schöne Bilder, Romantik und Paris, dass ich finde, der braucht einfach keine krasse Story und ich finde, die Story hat für mich gereicht, um so ein bisschen Interesse zu wecken. Wer wird denn jetzt mit wem zusammenkommen und was passiert mit den Figuren, die leer ausgehen? Obwohl ich die fand, dass die oft ein bisschen zur Seite geschoben wurden. Also Milo, die erste weibliche Darstellerin, die auftaucht. Ich habe es 3-mal zurückgespult und ich muss sagen, ich habe nicht verstanden, was sie am Ende gesagt hat in ihrem letzten Satz. Und dann geht sie halt einfach und kommt nicht mehr weiter vor. Henry, der Verlobte von Lise, ist dann halt auch irgendwie, signalisiert ihr, okay, ich gebe dich jetzt frei für Jerry, aber mehr erfahren wir von ihm auch nicht. Also das hat mir vielleicht ein bisschen gefehlt, die Konsequenz in der Geschichte. Aber ansonsten braucht das gar keine starke Geschichte. Ich meine, La La Land, also so aktuelle Filme, die wirklich exakt in die Richtung gehen, wie jetzt Ein Amerikaner in Paris, sind vielleicht von der Story her auch nicht die stärksten, aber hat man sie gesehen, ist man trotzdem baff. Wegen der Inszenierung halt.
Wenn du ein Fan der Inszenierung bist, das stimmt vollkommen, da musst du halt auch so ein Typ sein, wie der Regisseur eben einer ist, Vincente Minnelli, der übrigens der Dad von Liza Minnelli ist. Also ich bin jetzt nicht der größte Fan von ihr, aber das ist einer der wenigen Menschen auf der Welt, die einen EGOT hat. Also die hat einen Emmy, die hat einen Grammy, die hat einen Oscar und die hat einen Tony Award. Ja, krass. Also die fünf größten Dinger. Und der hat die Regie geführt und eigentlich... Also wir lernen ja auch echt verschiedene interessante Regietypen kennen und er ist halt ein Typ, der sagt, und es wurde mal von einem Filmkritiker zitiert, Minnelli glaubt mehr an Schönheit als an Kunst und das merkt man durchgehend hier, finde ich. Also die Story ist ihm erstmal gar nicht wichtig, weil das ist ein Handwerk, das hat er so übernommen von Alan J. Lerner und fand das gut und wie du sagst, das reicht ja auch schon, hätte man da jetzt noch eine umfangreiche Story mit reingepackt, wäre der 4 Stunden gegangen, der Film. Aber es ist ihm eigentlich nur wichtig, dass er eine schöne Grundstory hat, nämlich eine erfüllte Liebe, eine Liebe mit einem dramaturgischen Bogen, die dann erfüllt wird am Ende und verpackt wird das mit ganz viel Eleganz und mit ganz vielen Farben und mit einem Stil, der viel wichtiger ist als Realismus. Und selbst sein Maler, also der Maler, der Kriegsveteran, der nach Paris gekommen ist, den zeigt er gerne schön angezogen und in einem schönen Apartment. Also übrigens einer der besten Szenen, ey. Da war ich richtig krass geflasht, ganz am Anfang, wo Jerry in seinem kleinen Pariser Apartment ist und halt aufsteht und sein Zimmer in so schönen smoothen Übergängen umwandelt in einen Frühstücksraum. Also jeder Einrichtungsgegenstand hat ja irgendeine Bedeutung und kann umfunktioniert werden und mit so schönen Kicks und ohne hinzuschauen, wo er irgendwo hingreift und irgendwas runterzieht. Traumhaft gemacht, fand ich richtig geil. Aber es ist halt auch so, also selbst so eine arme Figur lässt er irgendwie reich erscheinen und irgendwie elegant und im Luxus schwebend.
Und, also ich finde, die Wohnung hat nicht so zu seinem Kleidungsstil und allem gepasst, weil der Kleidungsstil war halt wirklich, ich gehe jetzt kurz mal eben Golf spielen und dann trinke ich mir da noch einen im Clubhaus. Und dieses, ja. Diese Wohnung war halt wirklich so ein, ich glaube, heute nennt man das ja Tiny House, das ist ja heute so ein Trend in Großstädten. Und wenn es das davor noch nicht gab, dann hat der Film das erfunden, weil er wirklich, alles so, das Bett hängt an der Decke, der Tisch ist irgendwie eingeklappt und kann mit so einem Tritt gegen die Wand da irgendwie runtergeholt werden. Und ich finde, man kennt das ja auch bei Ikea, ne? Bei Ikea gibt es ja immer diese kleinen Beispielwohnungen. Also ich weiß nicht, wer da Set-Designer war. Es gab ja auch einen Oscar für Set-Design. Aber die Person hätte in heutiger Zeit auch gut diese kleinen Ikea-Beispielwohnungen einrichten können.
Was für ein Abstieg aber auch. Du hast irgendwie vor 50 Jahren warst du noch irgendwie Set-Designer in Hollywood, in den Studios von MGM und jetzt kannst du hier um 6 Uhr morgens am Samstag die neuen Räume bei Ikea einrichten.
Das ist doch auch was.
Es war übrigens, also wenn wir schon von Sets sprechen, es wurde ja unfassbar wenig in Paris gedreht. Also es gibt natürlich diese paar Bilder, wo man so ein paar Rundflüge macht über Paris und die größten Dinger, die größten Sehenswürdigkeiten mal einfängt. Aber tatsächlich wurde das meiste auf, und das ist auch eine krasse Zahl, wenn man sich das mal so vor Augen führt, auf und in 44 Sets in Kalifornien gedreht von MGM. Also das meiste wurde eben doch von einem Amerikaner oder von Vincente Minnelli, einem Italiener, in Amerika gedreht. Hm. Und Paris, kann man auch drüber streiten. Also klar, das ist, ich hatte mir sofort gedacht, diese ganzen Ballettszenen und alleine diese 20-Minuten-Szene am Ende, die ja wirklich, also es sind dann wirklich 20 Minuten, wo ja nur getanzt und gesungen wird und nochmal der Traum von Jerry durchgespielt wird, wie es wäre, wenn er dann doch das Mädchen am Ende bekommt, bevor er aufwacht und das wirklich ja bekommt. Ist ja so krass opulent einstudiert und inszeniert, dass man das eigentlich an den Toren von Paris als Werbefilm spielen lassen sollte, irgendwie so als künstlicher Werbefilm, weil, wie du schon gesagt hast, in echt ist es ja nicht so schön wie in diesem Film unbedingt und dass man wenigstens mit der Einfahrt in die Stadt noch so leicht getäuscht ist.
Das stimmt. Also diese letzten Szenen sind eh, ich habe auch von einer Milliarde künstlerischen Anspielungen gelesen, was jetzt Bildkunst und auch Musik angeht. Und ich kann auch echt nicht sagen, dass ich das irgendwie alles gesehen hätte, aber selbst wenn man, oder alles wahrgenommen hätte, aber selbst wenn man sich da in irgendeinem Bereich nicht so gut auskennt, man spürt das komplett, dass hier halt irgendwie, man spürt quasi, dass hier wichtige Musik im Hintergrund läuft, ohne sie zu kennen. Und das ist ja auch irgendwie schon so ein Achievement vom Film, dass der eben alles so groß inszeniert teilweise, selbst so kleine Szenen, wo einfach nur in einer Bar gesungen wird, die sind irgendwann so voller Emotion. Und das sage ich auch als eine Person, die Musicals jetzt nicht unbedingt als Lieblingsgenre feiert, du ja auch nicht, dass das von der Inszenierung her schon wirklich, wirklich stark ist.
Also, ja, die Details alleine, du hast vollkommen recht, ich bin kein großer Musical-Fan und ich habe auch in den ersten 70% des Films sehr oft mit den Augen gerollt, aber dann zum großen Finale war es schon echt einfach nur episch und da wäre ich auch gerne in einem Theater gesessen. Und dann, also auch diese Details, die man dann irgendwie mitbekommt im Internet, dass alleine diese Kostümdesignerin Irene Sharaff in dieser 20-Minuten-Szene 25 verschiedene Gelbtöne einbauen wollte, damit man irgendwie noch mehr Emotionen rüberbringen kann und einfach noch mehr dieses Technicolor-Element, diese Farben noch besser zur Geltung bringen kann. Das ist schon so krass. Also die haben sich ja wirklich mit jedem Schritt so derart viele Gedanken gemacht, dass es beinahe erschreckend ist, dass diese Szene ja fast gar nicht im Film gelandet wäre. Also die hatten Probleme damit, dass Nina Foch so selten ans Set kommen konnte, dass die halt noch einen anderen Film drehen musste, dass die halt irgendwie Zeit füllen mussten. Und Regisseur Vincente Minnelli war selber auch nicht immer da. Also Gene Kelly ist als Regisseur gar nicht eingetragen, aber er hat schon vor allem diese Szene dann auch mit choreografiert und einstudiert. Und er hat auch Regie übernommen, während er weg war. Und die hatten halt irgendwie Personalmangel teilweise auch und mussten dann halt eine Szene schreiben, die einfach lange funktioniert, ohne Dialog und dass es so geil wird, dass dann irgendwie so ein episches Ding draus wird. So, in meiner Welt muss das jetzt nicht immer, muss sowas jetzt nicht immer mit einem Oscar ausgezeichnet werden, weil für mich sind Filme und Musicals nochmal zwei verschiedene Paar Schuhe. Hm. Aber das war schon echt crazy gemacht. Also da dachte ich auch, wow, was geht denn hier ab? Also da haben sie, rate mal, wie viel Geld reingesteckt in diese Szene, die 20 Minuten geht?
Ich glaube, ich weiß es. Ich bin nicht ganz sicher. Das waren, war eine 500.000, oder?
Ja.
Grob geschätzt.
Also ich glaube, wir sollten mal unsere Fun-Fact-Seiten irgendwie aufteilen. Dass wir
Stimmt.
Vollkommen richtig.
Ey, aber ich finde hier Gene Kelly, der Jerry gespielt hat, die Hauptperson, der meinte, glaube ich, auch, dass es eins seiner, wenn nicht sein Lieblingsmusical-Film war, in dem er mitgespielt hat. Und das ist gar nicht mal so irrelevant, weil der hat eben auch mitgespielt in Singing in the Rain. Das ist ein, also wer es noch nicht gehört hat, das ist ein super bekannter Film. Man kennt das Lied und die Szene, wo er singend im Regen herumläuft.
Entschuldigung, ich kenne das jetzt nicht so, Philipp. Könntest du es mal ganz kurz vorsingen, bitte?
Kannst du ja im Hintergrund laufen lassen, bevor ich das jetzt hier singe. Oder ich singe es und wir schneiden es im Hintergrund.
Singing in the Rain. Kannst du es weiter singen? Ich kann tatsächlich nur diese eine, I'm singing in the rain, und dann setzt mein Gehirn schon aus. Ja. Ich bin so schlecht mit Lyrics.
Also ich glaube, es geht dann irgendwie oder so, aber ich habe keine Ahnung, was da für ein Text ist. Aber das ist wirklich ein Film, der unter Musical-Kennern, das habe ich zumindest so gelesen, als eines der besten Musicals aller Zeiten gehandelt wird. Und wenn Gene Kelly, der eben da auch die Hauptperson gespielt hat, sagt, dass für ihn aber Ein Amerikaner in Paris mit seinem Lieblingsfilm war in die Richtung, dann verdient das schon Respekt für den Film. Und er hat dann auch, also ich glaube, Singing in the Rain kam ein Jahr später. Und er hat dann 1952, wo er auch die Oscarverleihung war, eben auch noch einen Ehrenoscar für seine Leistungen in Filmmusicals und in Choreografien erhalten. Wahrscheinlich schon angebracht. Ist dann die Frage, was du meintest, ob man dafür einen Ehrenoscar geben sollte. Aber das ist ja dann auch die Frage, welche Kunst man mag und welche Kunst man als besonders künstlerisch empfindet. Und klar, Musicals sind auch eine große Kunst, Filmmusicals, und heute ein bisschen weniger verbreitet. Und da macht es ja schon total irgendwie Sinn, also das auch zu honorieren.
Also den Ehren-Oscar, den verstehe ich voll. Das war auch der einzige Oscar, den Gene Kelly jemals in seinem Leben gewonnen hat. Hm. Also hätte er den Oscar für den besten Hauptdarsteller bekommen, hätte ich gesagt, nee, einfach nein. Also erstens, weil er mit 0% Frauen harmoniert in diesem Film. Und es geht eigentlich darum, dass er der Frauenschwarm ist, beziehungsweise der halbe Frauenschwarm, der ja von Nina Foch total angeschmäht wird. Angeschmachtet wird. Und das finde ich richtig krass. Also Nina Foch fand ich total underrated, viel zu wenig eingesetzt, weil sie natürlich auch nicht immer konnte damals. Aber das fand ich richtig schade, weil ich sie richtig cool fand, auch wie sie sich gezeigt hat, wie sie irgendwie das Interesse an ihm gezeigt hat. Und mit wenigen Blicken hat sie schon gezeigt, dass sie nicht nur seine Kunst interessant findet, sondern auch ihn irgendwie, aber nicht so anschmachtend over-the-top-acting-mäßig, sondern einfach, es war irgendwie so ein Blick, so ein menschlicher Blick, den man irgendwie kennt, wenn man jemanden sieht, den man schön findet oder interessant findet. Und das hat sie irgendwie so cool gemacht. Und also sie hätte eigentlich Lise spielen müssen.
Stimmt.
In der Welt, wo dann die Frau ist, die dann mit ihm anwandeln kann. Das fand ich ein bisschen schwierig, weil ich es nicht nachvollziehbar alles fand. Aber ey, der hat diesen Film eigentlich noch ein bisschen mehr als Vincente Minnelli angepusht und vervollständigt. Und dafür auf jeden Fall ein Oscar. Ich finde es irgendwie, gibt es vielleicht ein Fettnäpfchen, weil ich jetzt gerade in den 50er und 40er Jahren der Oscar-Geschichte bin. Aber gibt es mittlerweile einen Oscar für den besten Musical-Film oder sowas?
Ich weiß es nicht.
Beste Musical?
Keine Ahnung. Wenn es den gibt, dann werden wir es erwähnen. nee, aber gute Frage. Wüsste ich aber jetzt
nicht. Also,
ja, genau.
Ich habe ganz schnell mal nachgeschaut, das gibt's nicht. Also La La Land habe ich noch nicht gesehen, deswegen ist mir jetzt nicht eingefallen. Mhm. Aber La La Land ist ja auch ein Musical-Film und hat ja auch einen Oscar gewonnen in der Kategorie Bester Film.
Genau,
und,
aber nicht den.
Das sollten die sich aber mal überlegen vielleicht.
Das stimmt. Also gut, ich kenne jetzt nicht alle. Wahrscheinlich gibt es massenhaft Musical-Filme. Aber man hat ja auch das Gefühl, dass das halt leider oder nicht leider, je nachdem, wie man es mag, ein Genre ist, was jetzt nicht mehr so extrem vertreten ist wie halt in den 50er Jahren auch und vorher ja auch schon.
Ich check's halt nicht ganz. Für mich sind Musicals richtig, also ich schaue mir sowas sehr gerne an, wenn ich die Möglichkeit habe, das in einem Theater zu sehen oder halt live auf einer Bühne, da wo es dann irgendwie imposant ist. Aber so ist es ja eigentlich bloß ein Film mit Spotify-Soundtrack im Hintergrund und Leute tanzen dazu. Und diese Magie habe ich noch nie verstanden. Das ist schön, dass es für viele Menschen so ist, aber ich hoffe, diese Retro-Ausflüge bei den Oscars nehmen auch irgendwann mal ein Ende. Weil die Artist hat 2011 auch nur einen Oscar gewonnen, weil es arty und hommageartig war an die Schwarz-Weiß-Stummfilm-Szene von damals. Und La La Land hat auch nur gewonnen, weil man mal so die Anfänge Hollywoods ehren wollte.
Also
kann mir doch niemand sagen, dass die meisten darauf stehen, wenn da gerade getanzt und gesteppt wird.
Ich glaube, wenn man so irgendein Element aus der Vergangenheit wiederfindet und das neu in modernen Film einbaut, das funktioniert halt auch immer nur einmal. Weil ich glaube jetzt hier, The Greatest Showman ist ja jetzt nicht gerade so beliebt weggekommen, in was jetzt Kritik und Oscar-Komitee angeht. Aber das lag wahrscheinlich auch dran, weil es eben schon La La Land gab und auch The Greatest Showman hatte, da redet man gar nicht mehr drüber, aber hatte ja auch so eigentlich interessante Elemente, dass die Filmkulisse teilweise extra wie eine Theaterkulisse aussah, hat dann aber schon niemand mehr drüber geredet. Aber ich glaube, was immer zieht, ist, wenn man heute Filme bringt, die angelehnt sind an das damalige Hollywood oder vielleicht auch den damaligen Broadway. Das verbindet mit Inszenierungen, die es auch damals gab. Also auch, wie heißt der Film, der jetzt hier ja, mit Brad Pitt unter anderem, wurde, glaube ich, auch ausgezeichnet, Quentin Tarantino.
Brad Pitt, Inglourious Basterds?
War es Once Upon a Time in Hollywood oder so?
Okay, da waren wir nominiert, ne? Ja.
Ja, also das ist ja auch, das ist ein Film, der spielt in Hollywood, hat so Anleihen an die damalige Zeit, wie halt auch produziert wurde und schon ist es halt ein sicheres Ding. Auch Hail Caesar, der ja jetzt im allgemeinen Kino nicht so bekannt war, im kommerziellen Kino. Auch das war ein Film, der hat halt viel Hollywood thematisiert und dann sind natürlich alle, die sich mit Hollywood ein bisschen auskennen und die da in den Komitees sitzen, sind sofort total geschmeichelt, finden es richtig toll. Und klar, die Filme werden, glaube ich, immer große Chancen haben, egal ob das jetzt heute so ein Film kommt oder in 10 Jahren. Irgendeine Nominierung springt da immer bei raus, wenn die gut gemacht sind, denke ich.
Ja, das kann man echt an einem Reißbrett irgendwie abzählen, auch wie es weitergeht. Also im einen Jahr wird eine krasse Liebesgeschichte irgendwie gekürt, Shape of Water. Dann mal wieder ein Kriegsfilm. Dann eine Hommage an die damalige Zeit. Dann was Aktuelles mit Bezügen hinter die Kulissen, mit Bezügen auf die hinter die Kulissenarbeit von Hollywood. Es ist wirklich irgendwie so, also es ist selten so richtig überraschend, wie bei Parasite. Parasite war jetzt letztes Jahr schon eine krasse Überraschung. Also der erste fremdsprachige Film, der in der Hauptkategorie gewonnen hat und halt auch von der Thematik so. Also es geht ja dann schon um die gesellschaftlichen Klassen in Korea oder halt in Asien allgemein. Das ist schon crazy, dass das mal gewinnt. Aber dazu dann
ja, eine Hoffnung.
Mehr in 60 Folgen.
Sag mal, mochtest du Jerry allgemein? Du meinst jetzt schon, dass du den jetzt nicht großartig geschauspielert fandest als Rolle, dass er auch nicht so eine gute Chemie hatte. Aber wie fandst du die Figur, Jerry? Fandst du die interessant oder?
Also ich finde, das sind alles sehr gute Tänzer, ja, aber bis auf Nina Foch mochte ich da eigentlich kaum jemanden. Also die haben alle zu krass overacted, haben halt immer so gegrinst, als ob sie für eine Zahnpasta Werbung machen würden. Und ich fand es halt nie nachvollziehbar, was er gemacht hat, also wie er reagiert hat. Ganz am Anfang kriegt er 30.000 Franken, nee, wie nennt man nochmal die Währung, wie nannte man nochmal damals die Währung in Frankreich? Franc? War das einfach der Franc?
Wie das da in der Sprache heißt, weiß ich tatsächlich auch nicht.
Ja, ich weiß, wie es geschrieben wird, aber ich weiß gar nicht, wie es ausgesprochen
wird. Naja, genau.
Der Franc. Und also ultra viel Geld. Und er sagt nur so, ja, okay, danke. Und fährt dann mit zu ihr zum Apartment, weil sie es nicht bar dabei hat. Und er ist halt irgendwie nie, so ähnlich wie Leslie Caron, er kommt nie so richtig aus sich raus. Außer eben in den Tanzszenen, wo es dann darum geht, irgendwie das Haupthandwerk auszuführen, was er kann.
Ja, also ich muss sagen, der war mir auch so ein bisschen ein Touch too much feel good, Weil der singt halt die ganze Zeit, der hüpft die ganze Zeit durch die Straßen, was okay passt zum Film, dann laufen die ganze Zeit Kinder um den herum und begleiten ihn halt irgendwie überall hin, in einer Szene vor allen Dingen. Und es fehlt halt irgendwie nur noch, dass der mit Tieren sprechen kann. Und dann wär's so eine Blaupause für so eine Disney-Prinzessin. Das war ein bisschen zu viel. Aber was ich interessant fand, sag mal deine, wenn du so Retro-Perspektive die Filme durchgehst, die wir bisher so hatten, nicht alle, weil das sind mittlerweile echt viele, welche Liebespärchen bleiben dir so richtig im, oder sind dir so richtig im Kopf geblieben? Also, keine Ahnung, ob es eine Top 3 ist oder dir jetzt einer einfällt.
Sofort in den Kopf geschossen ist mir das Pärchen aus It Happened One Night. Mhm. Ich habe den deutschen Titel gerade.
Es geschah in einer Nacht.
Aus dem Jahr 1934. Das finde ich ziemlich cool, wie der Clark Gable war es, glaube ich, harmoniert hat mit Claudette Colbert. Und das war so eine frische Ansicht auf angehende Liebesbeziehungen, die treffen sich, die beiden, die necken sich, beide haben irgendwie einen starken Charakter.
Beide auf Augenhöhe,
eine Reise, ja. Genau, die müssen beide irgendwie eine Reise überstehen und machen das Gleiche durch und haben auch gleich viele Argumente, wie man das schaffen kann und irgendwie Ideen. Und am Ende verknallen sie sich, weil sie sich doch sehr ähnlich sind und irgendwie den gleichen Humor und sowas haben. Und dann knallt es so richtig. Also das ist so eine Geschichte von nicht so auf den ersten Blick, so wie er es hier hat mit Lise. Er sieht sie ja ganz kurz und ey, auch ein richtiges Arschloch. Er ist ja in der Bar. Er hat ja eigentlich ein Date gerade mit Milo, was er nicht mochte zugegebenermaßen. Er wollte kein Date mit ihr haben. Aber sie waren in der Bar und haben was getrunken mit Freunden. Und er dreht sich ja um und sieht irgendwie Lise und ist total geflasht direkt und geht unter einem anderen Vorwand einfach mal rüber zu ihr und spricht mit ihr. Und Milo kriegt das ja alles mit und fragt ihn dann auch oder sagt ihm dann auch so, hey, das war irgendwie nicht cool, dass du das gemacht hast, während ich hier sitze. Und sagt sehr nüchtern und neutral einfach das, was der Fall ist, nämlich, hey, du musst ja Milo nicht cool und so attraktiv finden wie sie dich, aber dann hab doch so viel Respekt vor diesem Menschen, dass du erst richtig mit jemand anderen flirtest, wenn sie aus dem Sichtfeld raus ist. Hm. Weil die Frau hat dir gerade 30.000 Francs, oder wie deine Währung heißt, gegeben und will dich irgendwie in der Karriere pushen und nur das Beste für dich. Und du kriegst nicht mal hin, 10 Minuten zu chillen und da einen schönen Abend mit dir zu haben.
Ja, ja, da war schon ein Idiot. Ich muss sagen, ich habe auch Es geschah in einer Nacht, ist mir halt direkt eingefallen. Und ich fand auch Flügel aus Stahl, also der erste Oscar-Film, irgendwie habe ich die beiden auch noch im Kopf, weil die waren halt einfach extrem sweet so zusammen, weil die waren ja beide irgendwie recht jung und ein bisschen unbedarft, sage ich mal. Und es war halt cool, weil sie, ich weiß gar nicht mehr, wie sie hieß, ja auch eine überraschend, also zumindest wie es jetzt im Kopf geblieben ist, eine überraschend starke Figur war, die halt auch um ihn gekämpft hat. Und er war die Person, die sich nicht wirklich sicher war und sie hat da wirklich sämtliche Möglichkeiten ergriffen, ihn irgendwie rumzubekommen. Also hier hat halt dann die Frau auch mal einen Mann gekämpft und auch mit meine Lieblingsliebesbeziehung bisher war wahrscheinlich bei Rebecca, weil ich es ist ein bisschen komisch, aber ich fand es da einfach ziemlich stark. Das ist ja, wer es nicht gehört hat, ein Horrorfilm, Alfred Hitchcock. Und da haben wir halt diese Liebesbeziehung, die wirklich riesige Hürden, Hürden im Weg stehen. Also sei es die verstorbene Psycho-Ehefrau, die ehemalige Ehefrau des Gatten, bis hin halt zu dieser Horrorhaushälterin, die da überall rumrennt, versucht alles zu zerstören. Und dann gibt's halt auch noch Verstrickungen in so ein Mordverbrechen. Und da fand ich es einfach so perfekt thematisiert, wie diese Liebe dem allen standhalten muss. Und es klappt ja auch nicht die ganze Zeit. Und die fand ich auch noch richtig stark. Natürlich müsste man Vom Winde verweht noch mit reinnehmen. Oder Hamlet. Aber Hamlet eher nicht, dass ja jeder gestorben, der irgendwie in Frage kam.
Beziehung zur Mutter, Philipp, ne? Wir wollen kurz mal
der Ödipus Running Gag
aus dem Podcast mit reinnehmen, nämlich, dass ja der Hamlet unbedingt seine Mutter schnackseln wollte. Mhm. Oder mit dir zusammen sein wollte.
Wer denkt, nee, das war doch nicht so, der muss einfach in den Podcast reinhören, da wird's erklärt.
Übrigens, Rebecca, wo du es schon erwähnst, ist ja jetzt das Remake verfügbar auf Netflix. Mhm. Also ich habe es noch nicht gesehen, aber vielleicht für Leute, die einen Oscar-Film sehen wollen, aber nicht den alten, Rebecca wurde wohl 1:1 nochmal nachgespielt für die neue Zeit. Am Ende dieses Films, Philipp, geht es ja darum, also die finden sich ja dann ja doch, weil Henry Lise loslässt. Also er gibt sie ja frei am Ende und sagt, hey, komm Lise, komm, ab zu Jerry. Ich weiß, dass du ihn lieb hast. Ist das erstens realistisch für dich, dass er so lächelnd sie einfach abgibt? Und zweitens, könntest du das auch? Also wenn du siehst, irgendwie deine Partnerin, dein Partner guckt jemanden verliebt an und ist in jemanden anderen verliebt und du liebst diese Person aber eigentlich auch, könntest du sie die dann loslassen, damit sie dahin kann? Oder würde dir das ein bisschen schwerer fallen vielleicht als diesem Mann hier?
Nee, absolut realistisch, auf jeden Fall.
Er hat dann auch so gelächelt irgendwie. Er hat auch so, ja komm, das ist jetzt das Finale des Films. Ich habe jetzt auch froh, Feierabend zu haben. Komm, zisch ab.
Ja, das ist halt dieses Romantic-Klischee, ne? Dieses, wenn du sie wirklich liebst, dann musst du sie gehen lassen. Was wahrscheinlich nicht so wahrscheinlich in Realität vorkommen würde. Aber hey, es ist Hollywood, es ist die Happy-End-Szene. Und man muss auch einfach sagen, Henry ist wirklich eine absolut nicht wichtige Person. Also so schade es ist, weil er ist schon sehr sympathisch, aber man trauert da jetzt auch nicht groß um die Figur. Also ist das schon okay. Und er lächelt ja. Also es ist anscheinend okay für ihn.
Und er lächelt ja. War das deine Lieblingsszene oder möchtest du mir mal sagen, welche dir am meisten gefallen hat? War es die Tanzszene?
Die was-Szene?
Die Tanzszene?
Nee. Also da wurde auch getanzt, aber meine Lieblingsszene war wirklich eine Szene, die gezeigt hat, wie der Regisseur, also Minelli, was der einfach für einen krassen Stil hat. Und die ist eigentlich gar nicht so besonders. Es gibt da, ich muss die mal beschreiben, da gibt es eine Szene, wo Jerry und Lise nachts allein am Kanal rumstehen, beziehungsweise sitzen. Mhm. Und das ist halt richtig cool, weil man hört halt auf der Tonebene, man hört halt die Stimmen, die so ein bisschen von den Steinwänden so widerhallen. Dann passiert es auch immer mal wieder, dass die beiden sich gerade nichts zu sagen haben, dann summen die immer so ein bisschen schüchtern vor sich hin und wenn halt, also sie sitzt glaube ich an einer Mauer und er sitzt auf der Mauer und guckt dann halt sie auch die ganze Zeit von oben an und sie guckt halt viel seltener nach oben und weil sie aber auch ihren Kopf bewegen muss, sind die Blicke auch irgendwie viel kostbarer und viel mehr und man sieht dann halt im Hintergrund noch so eine Brücke im Dunkeln mit Laternen und ich finde halt, besser kann man so eine Pariser Großstadtromantik, wie man sich die vorstellt, nicht darstellen. Und das hat fast so was Surreales, also ist sehr künstlerisch und ist auch komplett klischeebeladen und wirkt dann halt am Ende fast wie so ein Gemälde. Und ich finde, das hat er halt insgesamt gut gemacht, dass man diese Verbindung aus Filmhandlung und Inszenierung hat, weil in beiden Fällen geht es ja um Kunst und Gemälde. Und wir haben es ja schon gesagt, dass Minelli so ein Visualist war, also dass der gerne Szenen kreiert hat, die irgendwie so elegant waren, dass die Zuschauer dann komplett hin und weg gerissen waren. Aber es gibt da einen Fachbegriff in der Wissenschaft, der heißt innere Montage. Und das ist quasi so die Theorie, wie der Regisseur den Filmraum nutzt, also Set, Requisiten und Figuren anordnet und wie kalkuliert das ist. Und ich glaube, viel kalkulierter als die Szene. Also natürlich, die ganzen Choreografien sind komplett kalkuliert, aber in der Szene ist es halt nicht aufgefallen. Und die fand ich einfach schön und ein gutes Sinnbild für den Film. Und natürlich wurde dann auch noch getanzt, ziemlich auch wieder im La La Land-Stil. Das heißt, das kommt auch drin vor. Das war meine Lieblingsszene. Aber du hast vielleicht eine andere?
Das hast du erstmal sehr schön gesagt. Und ich finde, das ist auch so das größte Argument für den Film. Weil gerade da hat er dann auch mal gezeigt, der Minelli, dass Paris eben nicht nur aus dem Eiffelturm und der Champs-Élysées besteht, sondern eben auch aus diesen anderen, diesen unscheinbaren Orten, die aber eigentlich den Charme so einer Stadt ausmachen. Ich weiß nicht, ob du mal Midnight in Paris gesehen hast von Woody Allen?
Nee.
Unbedingt mal anschauen, den wirst du dann lieben. Also da wird ein bisschen weniger getanzt und gesungen, aber es ist ein ganz, ganz toller Film über die Schönheit Parises. Und also da habe ich eigentlich, den Film habe ich gesehen, bevor ich das erste Mal in Paris war. Sollte man nicht machen. Man sollte den Film erst schauen, nachdem man in Paris war, weil sonst könnte man ein bisschen geschockt sein, dass es doch nicht so schön da ist. Aber das hast du sehr, sehr gut eingefangen. Ich fand es tatsächlich mit am coolsten, als Jerry von Milo angemacht wurde und eben die Bilder abgekauft wurde und er jetzt gesponsert wurde von ihr oder gewürt und er nach Hause kommt und mit den Kindern singt, was du vorhin schon erzählt hast, dieses I got rhythm. Und er sagt dann halt immer, die Kinder müssen immer sagen I got und er sagt dann immer rhythm und irgendwas anderes. Und ich fand das eine ganz schöne Szene, weil es so richtig toll gezeigt hat, wie man sich fühlen kann, wenn es mal gut läuft im Leben. Also wenn er irgendwie, oh ja, man wird angeschmachtet von einer Frau, die toll aussieht, man kriegt ihr Geld sogar noch zugesteckt und irgendwie wird gerade alles besser im Leben. Und das hat es irgendwie so schön eingefangen, dieser Moment.
Stimmt. Also Leute, heiratet reich, dann seid ihr glücklich im Leben.
Fun Fact, weil du es vorhin auch erwähnt hast, ich glaube, also Fun Fact mit einer These, ich glaube, dass jeder Mensch in Hollywood damals sich mindestens dreimal hat scheiden lassen in seinem Leben.
Die These werden wir überprüfen, ja.
Egal, was man durchliest, es steht immer da, ja, war viermal verheiratet, von da bis da und dann mit einer Person, aber tatsächlich bis zum Tod.
Ja, immerhin.
Das war damals schon irgendwie nicht so wichtig. Und eine Szene fand ich auch noch ganz toll. Da, wo Leslie Caron das gemacht hat, was sie eben am besten konnte, getanzt hat. Und da gab es eine Szene ganz am Anfang, wo sie eingeführt wurde, wo sie so ein bisschen lasziver mit einem Stuhl getanzt hat, falls du dich erinnerst.
Mm,
und ja. Das kam so ein bisschen schwierig an. Also wir haben ja jetzt festgestellt auf unserer Oscar-Reise, dass Frauen gar nicht so underpresented sind, wie man das so glauben mochte vielleicht oder vielleicht auch nicht. Auch hier haben wir wieder zwei, na gut, mehr oder weniger starke Frauen. Nina Fochs Rolle, wie gesagt, ein bisschen zu wenig gezeigt, meiner Meinung nach. Aber Leslie Caron ist ja so die erhabene Königin über die ganzen Emotionen dort. Und dennoch dürfen Frauen nicht so richtig aus ihrem typischen Rollenbild austreten.
Mm, das
was schon die Reaktion auf diese Stuhlszene auch zeigt, weil es wieder so einen Aufschrei gab. Und Leute haben es halt direkt mit Strippen irgendwie verglichen und wie anzüglich man sowas machen kann. Und auch geil, da mochte ich sie dann auch wieder ein bisschen mehr. In dem Interview hat Leslie Caron dann einfach nur gesagt, dass sie es nicht versteht und gefragt, what can you do with a chair? Und hat halt so extra doof gestellt und gesagt, ja, warum denn? Was könnte man dann damit machen?
Ja, ja. Aber
das fand ich sehr sympathisch.
Nee, ist schon ein gutes Beispiel. Also, dass die Figuren an sich, es schon jetzt nicht immer einseitig ist, welches Geschlecht jetzt um welches Geschlecht kämpft, aber dass die Stereotypen halt schon total da sind und dass es immer schwierig wird, wenn die da irgendwie ausbrechen. Und man kann jetzt auch nicht sagen, dass die beiden Figuren, die wir jetzt haben, irgendwie komplett mal anders waren als sämtliche Frauenfiguren, die wir bisher hatten in den Filmen. Also das würde schon traurigerweise schon auffallen, wenn wir jetzt hier mal eine komplett andere Figur hätten. Halt, weiß ich nicht, eine Geschäftsfrau, die unfähig ist, irgendwie Emotionen zu zeigen und die ganze Zeit alle über den Tisch zieht. Das würde halt direkt auffallen. Und wenn das jetzt aber ein Typ ist, dann wäre es nicht so auffällig, weil die Typen halt schon vielfältige Rollen haben. Aber trotzdem zwei eigentlich cool gespielte. Also ich weiß, mit Leslie Caron hast du eher so deine Problemchen, was Expression angeht. Aber ich fand, das hat dem Film auch nochmal was gegeben. Weil ich fand es ganz interessant, dass es so schwer war, in ihren Kopf zu gucken, ob es jetzt an mangelnder Schauspielerfahrung lag oder nicht. Hat mir ganz gut gefallen. Und der Film allgemein hat mir auch ganz gut gefallen. Ich dachte mir, wenn ein Musical, dann halt so. Und halt auch ein Musical-Film, der dann halt auch mal wirklich jede Facette abarbeitet. Also von dieser kleinen Kindergesangsszene hin zu fast so Heimatfilm-Szenen in den Bars, wo dann halt alle tanzen und die Oma plötzlich auf dem Tisch rumspringt. bis halt zu diesen Rieseninszenierungen, die wir vorher hauptsächlich von der Große Siegfeld kannten. Da gab es ja auch so eine sehr lange große Inszenierung. Finde ich eigentlich cool. Und dann mit diesen tausenden Verweisen auf bildende Kunst und Musik und so, da spürt man halt irgendwie, dass da viel Freude und viel Motivation auch im Film gesteckt hat. Von daher ich glaube, es gab bisher drei Musical-Filme. Ich weiß gar nicht mehr, welches alle waren, aber vielleicht war das der beste von denen für mich.
Dann da schließt sich auch ein Kreis. The Broadway Melody war auch ein Musical. Ich glaube, es war der dritte mit Der große Ziegfeld und dem hier. Und es gab ja von The Broadway Melody, für die ganzen Insider, die jetzt genau wissen, welchen Film wir meinen, mehrere Teile, also wie so eine Trilogie oder sogar eine Virologie. Und die 1950er-Version hat inszeniert Vincente Minnelli.
Ach was?
Regisseur aus diesem Film. Also der kann sich damit ganz gut aus.
Aber kommt und nicht mehr in die Oscar-Nominierung. Oder zumindest hat, glaube ich, nichts mehr gewonnen. Ansonsten.
Nee, eben. Das ist ja. So wie Eis am Stiel 23. Also der war dann schon einfach da und gut, okay, für die Fans der Sache, aber hat nichts mehr gewonnen. Philipp, wir kommen jetzt noch zur Kategorie, auf die alle gewartet haben, bis zu diesem Zeitpunkt. Denn es ist Philipps Musikecke. Ich wollte dich fragen, das Ganze basiert ja mehr oder weniger auf einem Orchesterstück von George Gershwin. Das heißt, also sein Stück heißt auch Ein Amerikaner in Paris und das ist so eine jazzlastige 20-Minuten-Szene. Und genau dieses Stück wurde ja für die 20-Minuten-Szene auch benutzt dann am Ende des Films. Was sagst du als Musikkenner dazu, dass eine jazzlastige Nummer für diese, sagen wir mal, Ballett-Musical benutzt wurde?
Ja, ich fand es irgendwie total cool. Also ich fand die Musik allgemein total cool. Ich würde mich aber nicht so als Kenner bezeichnen, in dem Fall nicht, weil ich wirklich, glaube ich, viel hätte wiedererkennen können und man hat, also der Wikipedia-Artikel, der deutsche von dem Film, ist sehr, sehr kurz und hat nur eine besondere Kategorie oder eine besondere Überschrift und die ist, glaube ich, dann Musik und Tanz oder so. Hier ist auch nur 5 Zeilen kurz und da liest man aber schon raus, dass viel, was man erkennen sollte, habe ich aber nicht. Aber ich fand, dass die Untermalung, ich dachte mir am Anfang schon, dass es nicht dieses, also es ist orchestral, aber es ist nicht dieses typische Orchestrale, was wir in den ganzen Hollywood-Filmen bisher hatten oder in den meisten. Klar gab es immer Ausnahmen, sondern es war schon irgendwie, es hatte mehr Charakter und wirkte trotzdem sehr groß. Also das mochte ich und vor allen Dingen mochte ich, dass wir eine Figur haben, die wir noch gar nicht erwähnt haben. Das ist Adam, gespielt von Oscar Levant. Und der ist Pianist in dem Film. Hat auch eine lange Traumszene, wo er sich irgendwie vor einem Orchester wiederfindet, was auch nur aus ihm besteht. Da sieht man ihn teilweise 5-mal im Bild. Und er selber dirigiert auch und träumt irgendwie davon, der größte Star zu werden. Und das war er halt auch wirklich, der Darsteller, weil der war zwischenzeitlich immerhin der bestbezahlteste Konzertpianist in komplett Amerika. Und da fand ich es ganz lustig, weil in dieser Traumsequenz von ihm spielt er auch am Klavier. Das ist ja auch so sein Steckenpferd. Und er rutscht halt immer von links nach rechts auf dem Hocker. Und da muss ich ein bisschen lachen, weil das sieht in so einem Film natürlich sehr gut aus. Und vielleicht hat er das auch so gemacht. Ich hatte früher auch mal Unterricht und ich habe das auch gemacht. Und dann wurde mir mal streng untersagt, auf dem Hocker von links nach rechts zu rutschen, sondern bitte auf einer Stelle sitzen zu bleiben. Da muss ich ein bisschen schmunzeln, aber klar, wenn da stimmungsvolle Musik gespielt wird und wir sehen da einen Typen, der da irgendwie steif an dem Klavier sitzt, und das ist ja auch irgendwie Typsache, da hat das schon sehr gut gepasst. Und der Typ wird schon wissen, was er macht.
Wenn es jemand weiß, dann unser Musikexperte Philipp. Danke für diese Kategorie und die werden wir dann beim nächsten Mal wieder einführen.
Yay.
Denn wir sind in der Musikecke mit Philipp. Abschließende Frage. Also ich finde, wir haben den Film wunderbar zusammengefasst. Abschließende Frage noch. Hast du noch einen anderen Tipp? Fernseh-Guck, Streaming-Tipp, whatever, aus den letzten 2 Wochen? Was du irgendwie reingezogen hast, was du ganz, ganz toll fandest?
Ja, ich habe ein paar Sachen geguckt. Ich habe einmal, ich glaube, das ist schon was her, ich habe es aber, glaube ich, nicht erwähnt, ich habe einmal Der Leuchtturm geguckt, was so ein ultra-arty Film ist, der, glaube ich, sehr, sehr künstlerisch sein will und komplett verwirrend ist. Macht Spaß, ist auch in Schwarz-Weiß tatsächlich. Also etwas von dieser älteren Ästhetik. Ich habe Call Me By Your Name gesehen, der war ziemlich gut, den kann ich auf jeden Fall empfehlen. Aber man sollte vielleicht ungefähr wissen, worum es geht, weil ansonsten versteht man es, glaube ich, nicht, wenn man es nicht weiß. Zumindest lange Zeit nicht. Das sind Filme, die ich in letzter Zeit gesehen habe. Hast du noch Tipps?
Die zwei finde ich super. Call Me By Your Name habe ich auch schon ewig auf der Liste. Aber genau deswegen, weil er ein bisschen, ich glaube, du musst den richtigen Moment anpassen, um den zu schauen, glaube ich.
Ja, total. Und dann wirkt der komplett, ja.
Das machen wir aber in den nächsten 2 Wochen. Und ich war total weggehauen. Ich wurde total weggehauen von Victoria, von dem deutschen Film, der nicht einen einzigen Schnitt hat. Also der geht 2 Stunden 12. Mhm. Und der wurde halt in einem Take gedreht einfach. Völlig verrückt, geht um ein spanisches Mädchen, das in Berlin lebt und jobbt und die in einer Partynacht 4 Jungs kennenlernt und da dann zusammen mit der eine crazy Nacht erlebt. Und das ist echt wirklich so krank, wenn man drüber nachdenkt, dass es halt wirklich einfach in einem Rutsch durchgedreht wurde. Die haben dafür auch insgesamt nur 3 Anläufe gebraucht anscheinend. Also sie haben es 3-mal versucht und dann war das auch schon im Kasten. Und es ist wirklich fantastisch. Ich weiß nicht, ob du den gesehen hast, aber Victoria sollte sich jeder mal angeschaut haben. Also da muss man gar kein deutscher Filmfan sein. Oder da geht es eigentlich nur darum, dass man mal sieht, was so dieses Handwerk auch kann, dass du da wirklich so, dass du ja auch eine Choreo so inszenieren kannst, dass das in einem Fluss ohne Abhaken funktioniert. Und das war schon sehr beeindruckend.
Das ist der von vor ein paar Jahren, oder? Ich glaube, wir haben da mal auch in der Uni drüber gesprochen, aber ich meine, der wäre jetzt irgendwie schon 4-5 Jahre alt oder so, ja. Habe ich aber nicht gesehen.
Ja, 2015, nee. Ja.
Ja.
Sehr gern, also bei Netflix läuft der gerade vor Lau, wenn man ein Abo hat, kann ich wirklich nur ans Herz legen. Es ist wirklich sehr, sehr crazy gut gemacht.
Hm. Ja, spannend. Dann haben wir ein paar Filmtipps für jeden, der das gerade hört.
On top.
Genau. Schreibt uns
Musical-Fans sind.
Schreibt uns gerne bei Insta, wenn ihr einen Film davon gesehen habt, wie ihr den fandet. Sowas interessiert uns. Und folgt uns auch gerne auf Insta. Da nehme ich nochmal eine komplett eigene Reise durch die Oscar-Filme, die dann auch bebildert ist.
Sehr schöner Übergang auf unser Konto. Also wie gesagt, das ist echt ganz cool, weil man da mal so ein bisschen dann auch ein Bild dazu bekommt zu einem Podcast, der ja eigentlich keine Bilder liefern kann. Wir haben die Technik ausgetrickst. Und das war's auch schon. Im Hintergrund hört ihr jetzt In the Cool, Cool, Cool of the Evening aus dem Film Die Hochzeitsparade von Hoagy Carmichael und Johnny Mercer. Das ist der Song des Jahres, ausgezeichnet mit einem Oscar. Und nächste Episode wird es dann gehen um den Film Die größte Schau der Welt von Cécile B. DeMille. Und wir werden ein Zirkusunternehmen begleiten, das quer durch die USA reist. Das klingt doch ganz nach uns.
Ja. Cool.
Wir freuen uns. Ganz, ganz tolle Wochen euch. Und Philipp, es war mal wieder eine wunderbare Ehre, das mit dir zu machen.
Dito.
Danke für deine tollen Einsätze hier. Und bis zur nächsten Episode.
Danke dir auch.
Und
bis bald.
Philipps Musikecke.
Ciao, ciao. In the cool, 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 in the cool of the evening, tell them I'll be there. Sue wants a barbecue, Sam wants to boil a ham, Grace votes for bouillabaisse stew. Jake wants a weenie baked steak and a layer cake, he'll have a tummy ache too. But how about your brother Jackass? Everyone gaily cried. Are you coming to the fracas over his specs he's side? In the cool, cool, cool of the evening, tell him I'll be there. In the cool, cool, cool of the evening, I'll have slickum on my hair. And when the parties are getting the glow on and singing fills the air, if I could find the right sock by 11 o'clock, you could tell him I'll be there. If there's gas in my hack and my laundry is back, you could tell him I'll be there. If I could get out of bed and put a head on my head, you could tell him I'll be there.